Wir haben vor 2 Wochen hier die Berufung der 12 Jünger betrachtet. Und ich habe das auf dem Herzen gehabt, diesen Gedanken zu vertiefen, aber sich nicht auf die Berufung an sich zu beziehen, sondern dass wir wirklich etwas in die Tiefe auch reingehen und die 12 Apostel als Persönlichkeiten betrachten und uns dann persönlich auch fragen, was hat das Ganze eigentlich uns auch heute als Gemeinde zu sagen. Und so ist das Thema für heute Abend die 12 Apostel. Wir finden im Neuen Testament an 4 Stellen, wo die Namen der Apostel auch aufgelistet werden. Das ist im Matthäusevangelium, Markus, Lukas und auch in der Apostelgeschichte. Und ich möchte uns der Vollständigkeit halber jetzt aus dem Lukasevangelium auch die Verse lesen, wo es eben um die Berufung der Apostel geht und auch die Apostel namentlich aufgeführt werden. In Lukas 6 von Verse 12 bis 16. Es geschah aber in diesen Tagen, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, sein Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Simon, genannt Zelotes, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Ischariot, der zum Verräter wurde. Ich habe uns jetzt eine Übersicht mitgebracht aus den 4 Stellen der Bibel, wo eben die Namen auch niedergeschrieben sind. Und was uns jetzt persönlich in dieser Übersicht auffällt, dass wir 12 Apostel haben und an 1-2 Stellen werden die Namen etwas unterschiedlich genannt. Da kommen wir noch gleich auch dazu. Aber von der Gesamtstruktur fällt uns auf, dass Petrus an allen 4 Stellen zum Beispiel an erster Stelle erwähnt wird. Wir sehen auch hier in dem Bild in der 2. Spalte, dass zum Beispiel Petrus, Jakobus und Johannes eigentlich durch die Evangelien hindurch irgendwie auch eine besondere Stellung auch haben. Gibt es bestimmte vielleicht Ereignisse, wo wir das wirklich festmachen können? Wo war das der Fall, wo der Herr Jesus die 3 so ganz besonders auch genommen hat? Hat da jemand eine Idee? Am Berg der Verklärung und wo? Ja, im Garten Gethsemane. Ja, da hat er sie extra auch genommen, auch dort zum Gebet sie auch gerufen. Und was uns auch hier auffällt, dass Judas Ischariot immer als letzter auch genannt wird. Ja, in den ersten 3. Natürlich Evangelien, als die Apostelgeschichte geschrieben wurde, da war Judas ja schon tot. Er fehlt in dieser Aufstellung und ihm rückt ja dann Matthias auch nach. Das steht in Apostelgeschichte 1, Vers 26. Und wir wollen jetzt einfach eintauchen und jede Person so separat für sich auch mal anschauen. Wenn uns jemand fragen würde, so was kannst du eigentlich von den 12 Aposteln erzählen? Würden wir überhaupt alle Namen zusammenbekommen? Das ist mal so eine Frage. Ja? So, man liest, glaube ich, 12 Apostel, das wissen wir alle. Aber wie sie tatsächlich heißen? Ich glaube, es ist gut, wenn wir es nicht wissen, dass wir es uns vornehmen und tatsächlich auswendig auch lernen. Was uns auffällt, dass über manche Apostel wir ziemlich viel Informationen haben und über manche die Informationen ganz, ganz spärlich auch sind. Aber wir fangen jetzt mal mit Apostel Petrus auch an. Wir können sagen, so Petrus, das war eigentlich die auffälligste Figur auch unter den Jüngern gewesen. Er wird ja uns beschrieben als Sohn von Johannes oder an manchen Stellen heißt er Sohn des Barjona. Und er war der Bruder von Andreas, der ja auch hier zu den Aposteln, zu den Jüngern dazugehörte. Wir wissen, dass Petrus ein Fischer war und eben mit Andreas gemeinsam mit seinem Vater auch die Fischerei betrieb, auch in Kapernaum. Was interessant ist, dass sein Geburtsname Simon heißt und daher Jesus ihm ja nachträglich den Namen Kephas gegeben hat. Das ist im Aramäischen und im Griechischen heißt es Petros. Und wir haben ja vor zwei Sonntagen jetzt betrachtet oder vor anderthalb, was eigentlich Petrus bedeutet. Ja? Das bedeutet ja Stein, manche übersetzen hier ja als Fels. Aber die Bedeutung Stein, das kommt viel mehr eigentlich hier auch zum Tragen. Und das sollte mehr für Petrus eine Erinnerung sein, weil er von seinem Charakter impulsiv, unbeständig war. Und Jesus wollte aus ihm etwas anderes machen. Er wollte aus ihm eben eine feste Persönlichkeit im Bild eines Steines auch machen. Petrus, können wir sagen, das war der geborene Anführer auch gewesen. Wir merken das an einigen Stellen, wenn da Jesus eine Frage so an die Jünger auch stellt, dann ist Petrus so der Erste, ja, der sofort auch eine Antwort hat. Das heißt, ja, das war eben so eine Persönlichkeit auch gewesen. Der hat sich eingesetzt, der hat Initiative, können wir sagen, auch bewiesen. Aber er musste tatsächlich in der Schule Jesu Unterordnung lernen. Ja? Er musste Demut lernen, Selbstbeherrschung. Und wenn wir vergleichen, wie der Herr Jesus mit seinen Jüngern auch umgeht, dann lesen wir eigentlich mehr so, er hat Petrus ja am schärfsten zurechtgewiesen, ja? Dass er sogar ihm sagt, hier hinter mich Satan. Ja? So, wir merken hier, dass der Herr Jesus immer mit der Persönlichkeit des Menschen auch arbeitet. Ich denke jetzt einfach einige Jahre zurück, da hat Bruder Edgar mal so im kleineren Kreis gesagt, da ging es um eine Person, die eben vom Charakter auch etwas gröber war und dann hat er mehr so gesagt, zu einem groben Sack, wie hat er dann weiter gesagt? Ja, da gehört auch ein grober Bündel dazu. So nach dem Motto, wenn der Mensch grob an sich ist, ja, es gibt schon Methoden, auch mit diesen Menschen zurechtzukommen. So eine Methode wird man nie zu einem Menschen anwenden, der irgendwie so still, ruhig, irgendwie sanftmütig von Natur wäre. Ja, das würde irgendwie gar nicht passen. Und so merken wir, dass Apostel Petrus diese Schule durchgegangen ist und er hat sich tatsächlich auch belehren auch lassen. Wenn wir so zurückschauen in seine Zeit, in der Nachfolge Jesu, wir haben schon erwähnt, dass Petrus war einer unter den dreien, der auf dem Berg der Verklärung war, diese besondere Offenbarung auch erlebt hat. Und Jesus hat ihn ja in den engeren Kreis auch einbezogen und in Gethsemane ja, ihn dann auch mitgenommen. Und ich denke, sein größtes Bekenntnis oder seine persönliche Offenbarung, die Gott ihm gegeben hat, haben wir auch jetzt vor anderthalb Wochen betrachtet, in Matthäus 16, wo er ja sagt, auf die Frage des Herrn Jesus, wer Jesus wäre, ja? Und dann sagt er ja in Vers 16, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, ja? Aber dieser Petrus, er war einerseits Feuer und Flamme gewesen, aber er hat auch Menschenfurcht gehabt. Das heißt, er war emotional so irgendwie hin und her gerissen. Ja? Wenn es in eine Richtung ging, dann war er voll dabei. Wenn aber der Gegenwind der Verfolgung blies, dann ist er schnell auch zurückgegangen. Und wir wissen, dass er den Herrn Jesus ja dreimal auch verleugnet hat, wie es ihm sehr leid auch tat, ja, wie er dann ganz bitterlich auch geweint hat, als Jesus ihn auch angeschaut hat. Und dann aber auch die Einsetzung wieder, als der Jesus schon auferstanden ist und wenn, als er am See Genezareth auch ihm begegnet und ihm dreimal diese Worte, diese bedeutende sagt, weide meine Schafe. Das ist etwas ganz Besonderes auch im Leben von Petrus gewesen. Und wir merken, wie mit der Erfahrung von Pfingsten das Ganze sich auch komplett geändert hat. Ja? Wie die Apostel eben beständig wurden, auch in der Nachfolge. Und besonders auch Petrus, wie er auch ja, vor vielen Menschen dann geredet, gepredigt hat und wie auf einmal sich auch 3000 Menschen auch bekehrt haben. Petrus war ja derjenige gewesen, der uns auch zwei seiner Briefe hinterlassen hat, der erste, der zweite Petrusbrief. Und man sagt im Allgemeinen, dass das Evangelium nach Markus eben aus dem Mund aus der Überlieferung von Petrus aufgeschrieben hat. Apostel Petrus, er war eigentlich der Erste, wenn man das Ganze jetzt so durchgehen würde, der wirklich vor großen Menschenmassen das Evangelium verkündigt hat. Er hat das erste Wunder an dem Tempel damals getan, ja, was in Apostelgeschichte uns berichtet wird. Er hat sich verantwortet als erster Apostel vor dem Hohen Rat. Er hat als erster den Heiden gepredigt. Und Gott hat ihm eben auch ja, die Vollmacht gegeben, dass es beschrieben steht, dass sogar Tote aufgeweckt wurden, auch durch seinen Dienst. Natürlich wissen wir, dass der Herr Jesus in seiner Kraft auch dahinter steht, aber er konnte Petrus auf eine besondere Art und Weise auch gebrauchen. Was zu dem Tod von Petrus zu sagen wäre, dass er im Jahr 67 nach Christus, nach der Überlieferung in Rom, auch gekreuzigt wurde. Und zwar war das eine ganz besondere Kreuzigung gewesen, dass er wohl gebeten hat, kopfüber sich kreuzigen zu lassen. Das heißt, mit dem Kopf auch nach unten. Dann Andreas, der Bruder von Petrus. Und hier merken wir, dass wir von Andreas eigentlich gar nicht so viel wissen im Vergleich jetzt zu Petrus. Andreas, er steht so im Schatten, können wir sagen, seines Bruders. Er ist genauso in Bethsaida geboren, war genauso Fischer auch gewesen. Aber wenn man jetzt die Jünger jetzt anschaut, dann war er der erste berufene Jünger gewesen. Und er hat ja mehr so sein Herz, wenn man seinen Charakter betrachtet, ein Herz so für die kleineren Dienste auch gehabt. Er war eher vom Charakter, würden wir sagen, vielleicht besonnen, rücksichtsvoll auch gewesen. Und es ist ja interessant, es wird uns ja nirgends etwas berichtet. Aber auf der einen Seite, ja, er war der erste berufene Jünger gewesen. Er hat Petrus selber zu Jesus geführt. Ja? Er hatte ihm gesagt, schau, hier ist der Messias. Ja? Und doch gibt es ja einige Situationen, wo der Herr Jesus Andreas nicht in den engeren Kreis einbezieht. Ja? Und wir lesen nirgends, dass Andreas sich da irgendwie benachteiligt gefühlt hätte oder sonst wie. Das heißt, er hat das einfach auch so angenommen, weil er eben ja auch einen anderen Charakter auch hatte. Zu seinem Tod ist nach der Überlieferung zu sagen, dass er wohl als Märtyrer in Griechenland gestorben auch ist. Und es ist jetzt wieder eine Überlieferung, dass man an den Bahnübergängen hängt ja dieses Andreaskreuz. Ja? Und man sagt, dass man ihn wohl auch gekreuzigt hat, aber eben die Hände und die Füße, die waren, kann man sagen, so wie das Andreaskreuz fast im Spagat auch gewesen. Weiter ist die dritte Persönlichkeit Jakobus. Das waren jetzt auch zwei Brüder, Jakobus und Johannes. Und von Jakobus heißt es, dass er der ältere Sohn von Zebedäus auch war. Und an einer anderen Stelle wird auch seine Mutter genannt, und zwar die Salome. Sie waren auch Fischer gewesen, mit seinem Vater auch. Und sie haben eben gemeinsam mit Petrus und Andreas auch die Fischerei betrieben. Und er gehörte eben auch ja, zu dem engeren Kreis der Jünger, die mit Jesus auch unterwegs waren. Wenn wir an seinen Charakter denken, dann wird uns, denke ich, eine Schriftstelle sofort einfallen, und zwar in Lukas 9 von Vers 52. Das wollen wir jetzt auch gemeinsam lesen, Lukas 9. Da heißt es, und er, das heißt Jesus, sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um die Unterkunft vorzubereiten. Aber sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Blick darauf gerichtet war, nach Jerusalem zu gehen. Als das aber seine Jünger, Jakobus und Johannes, seien, sagten sie, Herr, wenn du willst, sagen wir, dass Feuer vom Himmel herabfällt und sie vernichtet, wie es Elia auch tat. Er aber wandte sich um, tadelte sie und sprach, ihr wisst nicht, welches Geistes Kinder ihr seid. So, Jakobus und Johannes, sie werden als die Donnersöhne auch genannt. Das heißt, sie haben auch wirklich geeifert in dieser Gerechtigkeit. Sie fanden das überhaupt nicht in Ordnung, ja, wie die Samariter sich Jesus gegenüber auch verhalten haben. Und darum können wir einerseits sagen, Mensch, da war wirklich ein Glaube gewesen, ja, dass sie sagen, wie Elia, lass uns einfach beten, dass Feuer herabfallen möchte. Würde von uns jemand so auftreten? Mit so einem Glauben, ja? Wir beten so und Gott wird sich zu dem Gebet auch bekennen. Also der Eifer war da gewesen, aber Jesus hat auch ihn zurechtweisen auch müssen. Zu seinem Tod wissen wir eigentlich nur eins, dass er der erste Apostel war, der den Märtyrertod auch erlitten hat. Und zwar in Apostelgeschichte 12, in den ersten beiden Versen ist es uns beschrieben, dass er mit dem Schwert auch getötet wurde unter der Herrschaft von Herodes Agrippa. Der Tod wird auf das Jahr 44 nach Christus auch datiert. Und dann kommt Johannes. Wie würden wir Johannes einfach vielleicht mit einem Satz vielleicht beschreiben oder mit einem Ausdruck. Wenn jemand fragen würde, was kannst du eigentlich über Johannes sagen? Was könnten wir sagen? Okay, ich höre Liebe so in verschiedenen Ausführungen, aber genau, das ist genau der Punkt. Das sind jetzt genau die Punkte, die wir jetzt bei Jakobus schon betrachtet haben, die möchte ich nicht wiederholen. Und sein Charakter, meine Lieben, er wurde doch mit seinem Bruder, mit Jakobus, gemeinsam doch als die Donnersöhne genannt. Wie kommen wir eigentlich dazu, von ihm als dem Apostel der Liebe auch zu sprechen? Und wenn wir uns hier tatsächlich hineinversetzen, dann müssen wir sagen, Gott hat an seinem Charakter wahrscheinlich ja am meisten diese Veränderung auch bewirkt. Ja? Wie ein Mensch, der ein Donnersohn war, nachher so viel auch von der Liebe auch schreibt. Er hat eben in der Nachfolge gelernt, dieses Gleichgewicht auch zu behalten. Er wurde eben jetzt in Samarien von Jesus auch zurechtgewiesen. Ja? Wes Geistes Kinder bist du eigentlich? Und er hat es aber gelernt. Ja? Und genau dieser Punkt zwischen Wahrheit und Liebe. Ja? Manche sagen zum Beispiel, er hat ja die drei Briefe ja geschrieben. Und manche sagen, Mensch, Johannes Briefe, die sind extrem. Ja? Die sind irgendwie extrem. Er sagt ganz eindeutig, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Und Gott ist Liebe, ja, und wir werden nicht in Sünde fallen. Also, und manche sagen, Mensch, das ist so diese Schwarz-Weiß-Malerei. Aber meine Lieben, da gibt es keine Schwarz-Weiß-Malerei, sondern er hat wirklich gelernt, was es heißt, wenn jemand sündigt, ja, und hat das richtig eingeordnet, und er wusste aber auch, was es bedeutet, Gott zu dienen, der ein Gott der Liebe selber auch ist. Und darum auch diese ganze Kombination, wie kann man Menschen die Wahrheit erklären? Ja, und das kann nur tatsächlich im Geist der Liebe auch geschehen. In 1. Johannes 4 von Vers 7 heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Johannes, er war zeitweise auch einer der Ältesten in Jerusalem auch gewesen. Später entnehmen wir, dass er auch nach Ephesus zog. Er hat das Johannesevangelium geschrieben, er hat seine drei Johannesbriefe geschrieben und dann vor allem das letzte Buch auch der Bibel, als er da verbannt wurde, auch auf die Insel Patmos, und zwar die Offenbarung. Von Johannes wird allgemein angenommen, dass es der einzige Apostel ist, der seines natürlichen Todes auch gestorben ist. Dann Philippus. Er ist in Bethsaida geboren und er berichtete dem Nathanael auch von Jesus. Von seinem Charakter können wir so sagen, vielleicht er war eher, der mehr so vielleicht Bedenken hatte. Er war nicht jetzt wie Petrus, ja, der irgendwie da vorangeht, der irgendwelche Visionen, Ideen auch hat, sondern er war eben anders auch gewesen. In Johannes 14 von Vers 8 heißt es so, Philippus sagte zu ihm, das heißt zu Herrn Jesus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus sprach zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie sagst du denn, zeige uns den Vater? Und dann sagt er, im nächsten Vers, glaubst du nicht? So, wir merken hier, ja, Philippus war auch einer, der unter den Jüngern war, die Wunder Jesu erlebt hat, aber er hat irgendwie noch ein besonderes Zeichen irgendwie gebraucht. Er war so dieser Art von Mensch, der eben Bedenken auch hatte. Zu seinem Tod haben wir keine Hinweise, auch der Überlieferung nach ist es unklar, wie er gestorben ist. Und dann wird uns als sechste Person Nathanael oder in manchen Übersetzungen auch der Bartholomäus erwähnt. Er stammt aus Kana und das, was wir von ihm auch wissen, was der Jesus von ihm auch persönlich sagt, ja, dass er ein aufrichtiger Israelit auch ist. Ja. So ein Mensch, der wirklich sich mit den Schriften auch beschäftigt hat, der zuerst das irgendwie nicht in Einklang bringen konnte. Wie kann es eigentlich sein, dass Jesus von Nazareth kommt und der dann aber in Johannes 1, Vers 45 oder ab Vers 45 steht ja diese längere Begegnung, wie er dann zu Jesus sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Zu seinem Tod wissen wir nach der Überlieferung, dass er wohl in Armenien als Märtyrer auch gestorben ist. Dann die siebte Person, Matthäus. Von ihm wissen wir schon etwas mehr auch. Ja? Er war ja Zöllner gewesen und wir haben ja über Matthäus schon einiges gehört, aber Zöllner waren ja damals unter den Juden völlig verachtet, weil sie sich in den Dienst auch der Römer gestellt haben. Und darum ist es eigentlich umso bemerkenswerter, ja, dass Jesus auch so eine Persönlichkeit nicht nur in die Nachfolge ruft, sondern wirklich in den engeren Kreis der 12 Apostel auch beruft. Matthäus hat ja das Evangelium auch geschrieben. Und was wir in den Evangelium immer wieder auch lesen, dass er sich immer wieder auf die alten Schriften bezieht. Das heißt, Matthäus, er musste eine gute Schriftkenntnis auch besessen haben. Was den Tod anbelangt, so haben wir auch keine eindeutigen Hinweise. Die achte Person ist Thomas, der Zwilling. Wenn wir an Thomas denken, welche Geschichte würde uns da, denke ich, einfallen? Wie würden wir Thomas beschreiben? Ja, Thomas hat ja gezweifelt an der Auferstehung Jesu. Aber Thomas hat noch ganz andere Seiten. Und das ist auch so ganz, ganz interessant. Zum Beispiel in Johannes 11, Vers 16, dass er einfach sagt, lass uns dann auch mit ihm hingehen, dass wir mit ihm auch sterben. So, das heißt, er war bereit, sein Leben tatsächlich zu opfern. Und wenn Jesus sterben müsste, dann würde er auch diesen Weg gehen. Nach der Überlieferung predigte Thomas jetzt in Persien und sogar in Indien. Ja, und das ist eigentlich sehr, sehr bemerkenswert. Ja, das heißt, diese Persönlichkeit, die eher unscheinbar in den Evangelien ist, dass sie eben so weite Wege auf sich nimmt und das Evangelium auch so weit auch trägt. Zu seinem Tod haben wir keine klare auch Überlieferung. Und dann wird uns die neunte Person, Jakobus, der Sohn des Alpheus, auch genannt. Und von ihm haben wir ganz wenig. Es heißt nur von ihm, dass er der Kleine war. Und wir wissen jetzt nicht, weil im Griechischen ist hier dieses auch unser geläufige Wort Mikro. Wenn wir etwas ausdrücken wollen, dass es klein ist, dann ist es eben Mikro. Und so hat man hier auch übersetzt Jakobus in Klammer Mikro, der Kleine. In was er jetzt klein war, ob er vom Wuchs klein war, ob er vielleicht jünger war, in dem Sinne wie der andere Jakobus, dass man das irgendwie zum Ausdruck bringen wollte, das weiß man tatsächlich nicht. Wir haben auch keine Hinweise, auch richtig bezüglich, wie er auch gestorben ist. Dann wird uns Simon erwähnt, Simon der Zelot. Und das ist wieder sehr, sehr interessant, wenn wir uns Gedanken machen, wer waren eigentlich die Zeloten gewesen? Das waren ja eine politische Partei gewesen, die wirklich einen extremen Hass auch hatten auf die Römer. Und sie haben eigentlich ja, sich radikalisiert, würde man heute so sagen. Und sie hatten unter sich sogar eine Gruppierung gehabt, die hieß Sikarier, das heißt Dolchmänner. Sie haben bei sich so kurze, gebogene Dolche auch gehabt und sie haben meistens gepflegt bei öffentlichen Veranstaltungen, eben als Abschreckung, dass sie entweder Römer umgebracht haben oder vor allem haben sie auf die Zöllner abgesehen, weil die Zöllner eben ja mit den Römern zusammengearbeitet haben und das konnten die Zeloten überhaupt nicht übers Herz bringen, weil für sie war, wir sind die Israeliten, wir sind das auserwählte Volk und eine Zusammenarbeit mit den Römern war völlig, völlig auch ausgeschlossen. Und so können wir sagen, was den Charakter anbelangt, haben wir keine anderen Hinweise. Aber wenn jemand Zelot war, ja, der hat es aus Überzeugung natürlich gemacht. Das heißt, er war, können wir davon ausgehen, von seinem Temperament eher auch feurig gewesen. Und jetzt wird es aber für uns sehr interessant, wie Gott einerseits den Matthäus, den Zöllner, zu sich berufen hat und jetzt Simon, den Zeloten. Und Simon war er eigentlich darauf bedacht, die Zöllner umzubringen. Wie kann das überhaupt in der Nachfolge tatsächlich funktionieren? Das ist ja der Punkt, der tatsächlich für uns auch schon interessant wird. Und dann Judas, der Sohn des Jakobus. Im Markus-Evangelium heißt er Thaddäus, im Matthäus-Evangelium heißt es Lebeus mit dem Beinamen Thaddäus. Und er hat eben diese drei Namen überliefert bekommen. Wenn wir jetzt in die Bedeutung reingehen, dann heißt Thaddäus ein Brustkind, Lebeus heißt ein Herzenskind. Und die Juden haben ja nicht von ungefähr ja die Namen auch vergeben. Ja? Und darum geht man eigentlich davon aus, dass jetzt dieser Judas wirklich ein sanftes, so ein kindliches Gemüt auch hatte. Es wird uns überliefert, dass er in Armenien gepredigt hat und gemeinsam auch mit Simon wohl in Persien dann schlussendlich auch als Märtyrer sind sie gestorben. Und dann wird uns als letzte Person Judas Ischariot auch genannt. Er war der Einzige, der tatsächlich aus Judäa kam, das heißt da, wo ja, die geistliche Führung des Landes damals auch war. Wir wissen, dass Judas ja der Schatzmeister, können wir sagen, war. Der hat ja den Beutel bei sich auch getragen. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt eine Aussage über seinen Charakter machen würden, wie würden wir Judas jetzt beschreiben? Hat jemand eine Idee? Wie könnte man Judas beschreiben? Erika? Er hat das Geld geliebt, ja, das wird uns auch gesagt. Vielleicht nochmal vom Charakter, was?
Ein Heuchler.
Ja, ein Heuchler. Und zwar so ein guter Heuchler, dass die anderen 11 Jünger ihn ja überhaupt nicht durchschaut haben. Ja? Die haben ihn nicht durchgeschaut, dass sie gesagt hätten, ey Judas, das geht überhaupt nicht, was du machst. Ja? Er hat das so gut gespielt, können wir sagen. Und darum ist Judas eigentlich die tragische Persönlichkeit, ja, überhaupt auch unter den Jüngern, dass er bereit war, den Herrn Jesus für 30 Silberlinge zum Preis eines Sklaven damals auch zu verkaufen. Und die Folge war, dass er ja Selbstmord ja begangen hat und sich selber auch erhängte. Und jetzt merken wir, meine Lieben, wie unterschiedlich diese 12 Apostel auch waren. Und jetzt möchte ich so gerne vielleicht ganz kurz, die Zeit ist schon weit vorangeschritten, was bedeuten diese Beschreibungen der 12 Apostel für uns persönlich? Was würdet ihr sagen? Warum hat Jesus diese 12 Apostel berufen? Die Vielfalt, ja, also wir haben hier vom Charakter ganz, ganz unterschiedliche Charakter, ja, und die haben aber in Einheit gemeinsam das Werk Christi nachher auch vorangetrieben. Was noch? Gott lässt es dem Aufrichtigen gelingen, auch wenn man stolpert, hinfällt, verrät, ja, wie bei Petrus, die Aufrichtigkeit ist wichtig. Was noch? Genau, Gott kann jeden im Charakter eben umformen. Und das möchte er eben, ja, zur damaligen Zeit war er persönlich da, er hat sie belehrt. Wie möchte Gott uns heute umformen? Natürlich durch sein Wort, ja, wieder durch Jesus Christus. Und darum, meine Lieben, wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass man sagt, Mensch, die Person ist in den Ansichten oder wie auch immer so völlig eingefahren, so wollen wir glauben, dass das Wort Gottes, ja, Menschen auch heute noch verändern kann. Was könnten wir noch sagen? Was können wir für uns eigentlich lernen? Der Berufung treu bleiben, ja, das können wir auch sagen. Oh, das ist ein sehr guter Gedanke, ja. Es ist tatsächlich so, diese Jünger, die ja, kurz vor der Kreuzigung, alle, ja, heißt es, alle haben den Herrn Jesus verlassen. Und später merken wir ja auch aus der Geschichte heraus, dass sie bereit waren, lange Wege auf sich zu nehmen, das Evangelium zu verkündigen. Und vor allem waren sie bereit, tatsächlich aufs Ganze zu gehen, ja? Was jetzt Verfolgungen anbelangt. Sie haben alles auf sich auch genommen. Wir können auch sagen, und das ist das Besondere, was hat eigentlich Gott mit diesen Persönlichkeiten gemacht? Er hat sie ganz, ganz stark verändert, ja? Das können wir sagen. Und nur durch die Gnade, durch die Kraft Gottes wurden sie zu diesen Menschen, zu denen Gott sie auch ja, hingeführt hat. Aber wir können aus unserer Geschichte noch etwas lernen. Was können wir eigentlich von Judas lernen? Von Judas können wir lernen, es gibt tatsächlich Menschen, die die beste Schule besuchen können. Ja, es gab keine bessere Bibelschule in dem Sinne, als von dem Herrn Jesus persönlich zu lernen, und die trotzdem nicht gerettet wurden. Das ist wirklich bitter. Ja? Und darum, meine Lieben, können wir davon ausgehen, dass Menschen, die einerseits sagen, wir wollen Gott dienen, und das eine Zeit lang vielleicht auch machen. Aber die große Frage ist, ob man wirklich bis ans Ende Gott auch die Treue hält. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und es wird Menschen geben, es gab es in der Vergangenheit, dass Menschen in die Nachfolge getreten sind und dann wiederum den Weg der Wahrheit auch verlassen haben. Und das, obwohl Jesus selber ihr Lehrer war. Ja? Das ist auch so interessant in dieser Geschichte. Gut, dann wollen wir hier jetzt auch doch Schluss machen. Gott möge uns weiter auch im Nachdenken auch segnen. Amen.